Ja, total schön vor euch zu stehen heute Morgen. Wir sind schon mitten im Sommerloch. Es ist auch hier unter uns, genau in der Mitte. Viele sind im Urlaub, auch unser Pastor Manuel. Wir grüßen dich, Manuel. Gruß nach Holland. Sei gesegnet. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, mit euch einen Gedanken, ein Thema teilen zu dürfen, was mich schon die letzten Jahre viel beschäftigt und was mich die letzten Wochen gerade in diesen Corona-Zeiten sehr beschäftigt hat. Und dieses Thema heißt grundsätzlich dankbar. Es heißt nicht nur dankbar, sondern heißt grundsätzlich dankbar. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen, warum dieses grundsätzlich auch so wichtig ist. Ich habe mich auch inspirieren lassen bei der Predigt von einem Freund, der vor ein paar Wochen über dieses Thema gepredigt hat in meiner Heimatgemeinde. Und ich durfte von ihm ein paar Gedanken leihen und werde es auch integrieren. Ich empfehle euch beim Hören einer Predigt grundsätzlich, prüft alles und behaltet das Gute. Das heißt, wenn euch Dinge begegnen heute Morgen, wo er sagt, kann ich gar nichts mit anfangen oder finde ich eigenartig oder verstehe ich nicht, lasst es einfach liegen. Nehmt die Dinge mit, die der Heilige Geist euch persönlich heute Morgen ins Herz fallen lässt. Und so bete ich noch, Geist Gottes, dass du jetzt uns befähigst zum Hören, dass du mich befähigst zum Reden und dass das durchkommt, was du mit diesem Thema sagen willst. Dass die Wahrheit, die da drin liegt, durchkommt. Und dass diese Worte heute Morgen nicht nur Worte sind, die in unserem Verstand irgendwie da durchlaufen, sondern dass es Worte des Lebens werden, die in unserem Herzen wie eine Saat sind, die sich tief in den Boden eingraben und die Frucht bringen für unser Leben. Amen. Ich lese euch mal kurz den Kernbibelvers vor, der so im Zentrum der Predigt heute Morgen steht. Der steht in Thessalonicher, ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Und er schreibt hier in Kapitel 5, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ein Satz, wo am Ende steht, das ist der Wille Gottes für euch, lohnt sich mal genauer hinzugucken und das möchten wir heute Morgen tun. Und wir steigen ein mit einem kleinen Experiment. Weil ich finde, gerade beim Thema Dankbarkeit ist es gut, wenn wir da ganzheitlich drauf gucken. Dankbarkeit hat auch etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Und deshalb lasst euch auf ein kleines Experiment ein, eine kleine emotionale Reise zum Thema Dankbarkeit. Was passt besser zum Thema Dankbarkeit als Geschenke? Also ich finde, Geschenke passen da super gut. Und ich habe einfach mal was mitgebracht heute Morgen, die wunderbaren Schokowürfel. Ich habe jetzt hier zweimal Schokolade dabei und ich würde einfach mal fragen, hat jemand Interesse an dieser Schokolade? Hat irgendjemand heute Morgen Interesse, diese Schokolade zu bekommen? Dann hebt ihr ganz dezent, Evgenie, dann dürft ihr ganz dezent eure Hand heben. Wer hat ein Interesse? Oh, es sieht gar nicht so viele Schokoladenfreunde. Okay, also ich habe ein paar mehr Hände gesehen als zwei, das heißt, ich wähle jetzt einfach mal aus und auf jeden Fall kriegt der Mats eine Schokolade. Mats, du darfst sie dir hier vorne abholen. Gell? Und der Tag hat sich gelohnt. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Und dann würde ich sagen, kriegt die Madeleine auch noch eine Schokolade. Jetzt gab es noch ein paar, die hatten sich auch gemeldet. Die sind jetzt vielleicht enttäuscht. Ich weiß, die Margot habe ich gesehen und Evgeni. Ist jetzt schade, ich habe leider nur zwei dabei. Aber es ist ein bisschen wenig für so viele Menschen. Ich habe noch was dabei. Ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Wer es jetzt nicht gehört hat, mein Ehemann sagte gerade, jetzt komme ich ins Spiel. Also ich bringe mich jetzt, glaube ich, in eine ganz blöde Lage, merke ich gerade. Leider, also ich habe hier zwei 10-Euro-Scheine. Meine materiellen Ressourcen sind begrenzt, also mehr gibt's nicht. Wer hätte denn Interesse an 10 Euro heute Morgen? Wer könnte es denn gut brauchen? Ihr seid ja so bescheiden. Also so, doch, jetzt gehen so langsam ein paar Hände hoch. Okay, also es sind mehr als zwei. Ich würde mal sagen, die Sophia kriegt auf jeden Fall 10 Euro. Das ist einfach hier abholen. Und wer, jetzt weiß ich, wer hat sich denn noch gemeldet? Und die Margot. Und die Margot. Komm, Margot, du kriegst auch noch 10 Euro heute Morgen, hä? Genau. Jetzt ist leider rum mit Geschenken. Jetzt ist leider vorbei. Guck mal, lass du dir abholen. Ich halte hier extra noch den Abstand. Und lasst uns das mal kurz analysieren, was da gerade passiert ist. Ich meine, ihr habt euch sehr bedeckt gehalten. Ihr seid Mittelhessen, ihr bewahrt die Kontenance, ihr macht auch nicht hier, ich will Schokolade. Ihr sitzt ganz ruhig. Ich unterstelle euch jetzt ein paar Dinge einfach. Ihr kamt in den Gottesdienst, ihr hattet wahrscheinlich nicht die Erwartung, Geschenke zu bekommen, zumindest in Schokolade und Geld. Ist nicht so üblich, wobei der Bernd schon letzte Woche Geld verschenkt hat. Also es wird zur Tradition hier. Es lohnt sich herzukommen. Und dann habe ich angekündigt, es gibt Geschenke. Und vielleicht ist in dem Moment eine Erwartung entstanden. Es gibt was. Oh, vielleicht kriege ich was. Und was gibt's denn? Ja? Dann hast du vielleicht deine Hand gehoben und hast nichts bekommen. Wer hat was bekommen? Der Mats, der hat sich gefreut. Madeleine hat sich gefreut. Und du saßt vielleicht enttäuscht da. Dann gab's noch eine Runde. Oh, wieder Erwartung. Jetzt gibt's Geld. Ist vielleicht sogar noch attraktiver als Schokolade. Dann wurdest du wieder nicht ausgewählt. Und das, was ist denn heute los? Der Tag ist doch blöd. Ist doch Mist. Ja? Also du kamst in den Gottesdienst und deine Emotionen, die sind jetzt ein bisschen Achterbahn gefahren und jetzt sitzt du da und findest eigentlich alles doof. Findest mich vielleicht doof, gell, weil ich dich nicht ausgesucht habe. Wir müssen das dann heute Nachmittag ausdiskutieren. Vielleicht ging es aber auch der Madeleine so, die Schokolade bekommen hat, die sagt, Mist, ich hätte lieber das Geld gehabt. Hätte ich doch gewartet. Hätte ich doch gewartet. Also da könnten wir jetzt noch ganz spannend drüber nachdenken. Was passiert so in uns? Und wir sehen, dass so die Bedeutung von Erwartung, die Bedeutung der äußeren Umstände und auch die Bedeutung unserer Gefühle beim Thema Dankbarkeit ganz mit reinspielen und eine Rolle spielen. Wir gucken jetzt nochmal kurz auf den Vers, jetzt auf dem Hintergrund von diesem Ereignis eben, von diesem Experiment. Wenn wir das jetzt anwenden auf diesem Hintergrund, dann fordert uns Gott ja heraus, genau jetzt dankbar zu sein. Also egal, was jetzt passiert ist. Schokolade bekommen, ja, nein. Geld bekommen, ja, nein. Sei dankbar. Dieses Geschenke-Experiment, das ist ja nur ein müder Abklatsch dessen, was wir im normalen Leben erleben. An Geschenken. An Dingen, die wir bekommen, an Dingen, die wir nicht bekommen, an Dingen, die wir erwarten, an Dingen, die wir sehen, was andere bekommen. Das ist ja nur ein ganz kleiner, müder Abklatsch. Und dann ist es doch eine Riesenzumutung, wenn Gott sagt, sei dankbar in allen Dingen. Das ist mein Wille. Sei dankbar in allen Dingen. Egal, was jetzt gerade passiert ist, sei dankbar. Es ist eine Herausforderung. Und um euch diese Herausforderung, dass wir das ein bisschen verstehen können, was mit dem Thema Dankbarkeit in der Bibel gemeint ist, möchte ich euch 5 Prinzipien jetzt weitergeben oder wir gucken uns 5 Prinzipien der Dankbarkeit an, wie in der Bibel dieser Begriff verstanden wird. Weil da geht es auch darum, dass wir ein bisschen Umdenken vielleicht anstellen. Wir starten mit dem ersten Prinzip. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Deshalb dieses Thema der Predigt grundsätzlich dankbar. Der Unterschied zwischen einem Lebensstil und einer Methode ist bei der Methode, die gibt es ja auch, die kennen wir als Kinder, haben wir das kennengelernt, Danke zu sagen. Wie sagt man Danke? Ja, das Kind, wie sagt man Danke? Ist, würde ich unterstellen, nicht unbedingt eine Herzenshaltung bei dem Kind in dem Moment. Oder ein Lebensstil, es ist eher eine Gehorsamsdankbarkeit. Das macht man jetzt so. Na, das ist eine Methode. Eine Methode wendest du an, weil man es so macht, weil es andere dir sagen und weil du dir vielleicht Erfolg erhoffst. Lebensstil ist eine grundsätzliche Haltung, eine Haltung, die unserem Herzen entspringt, eine Überzeugung von etwas, was wir für wahrhaft richtig und gut halten. Das ist allgemeingültig, das ist einem Prinzip folgend. Das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, die erste Erkenntnis aus diesem Prinzip und aus diesem Vers ist, es geht nicht darum, dankbar zu sein, wenn etwas Gutes passiert, sondern es geht darum, dankbar zu sein, weil es richtig ist, weil es gut ist, prinzipiell. Das ist dieses erste Prinzip. Und wenn wir nochmal kurz den Vers angucken, ein letztes Mal, dann gibt es da schöne Übersetzungen noch für diesen ersten Teil dieses Verses. In der neuen Genfer Übersetzung steht, dankt Gott in jeder Lage. Und der Hoffnung für alle steht, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Bringt es nochmal auf den Punkt. Es ist grundsätzlich richtig, es ist grundsätzlich gut, dankbar zu sein. Und dann entdecken wir ein entscheidendes Prinzip, das ist Nummer 2. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude und nicht umgekehrt. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude und nicht umgekehrt. Die menschliche Logik ist, wenn ich was bekomme, wenn es mir gut geht, wenn mir die Sonne ins Gesicht und wieder rausscheint, wenn mich die Menschen gut behandeln, wenn ich Erfolg habe, wenn ich gesund bin, zusammengefasst, wenn ich glücklich bin, dann kann ich dankbar sein. Das ist die menschliche Logik. Die göttliche Logik ist, gerade andersrum, weil du dankbar bist, weil dein Herz mit Dankbarkeit erfüllt ist, empfindest du Glück, empfindest du Freude, empfindest du Zufriedenheit. Also genau umgedreht. Und da gibt es ein tolles Zitat, das möchte ich euch kurz vorlesen, von einem Menschen, Francis Bacon, der liegt längst unter der Erde, ein englischer Philosoph. Ich weiß nicht, ob er Christ war, aber er hat dieses biblische Prinzip von Dankbarkeit in einem tollen Zitat formuliert und sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Also kurz drüber nachdenken, Hirn, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Man muss ein bisschen umdenken. Also die Erkenntnis daraus ist, Glück, alles, was ich eben beschrieben habe, Erfolg und so weiter, produziert nicht automatisch Dankbarkeit. Das ist mal der erste Punkt. Du kannst viel Tolles in deinem Leben haben. Erfolg, schöne Dinge, Anerkennung und du kannst dennoch undankbar, verbittert, frustriert, enttäuscht, unzufrieden, gestresst, lieblos, ängstlich, verkrampft, egoistisch sein. Beispiel: Unser Volk ist eins der privilegiertesten Völker auf dieser Erde. Unsere Systeme von sozialer Absicherung, Gesundheit, materiellem Wohlstand ist eigentlich fast unübertroffen. Ich unterstelle was, ich gehe nicht von aus, dass unser Volk das dankbarste Volk dieser Erde ist. So erlebe ich es nicht. Ja, also wir merken, dass es uns gut geht, ist keine hinreichende Voraussetzung, dass wir dankbar sind. Es gibt Menschen, die haben weitaus weniger als wir und die sind dankbar und sehr zufrieden. Also andersrum wird ein Schuh draus. Dankbarkeit produziert Glück, Zufriedenheit, Freude, Genuss, Wohlwollen, Güte, Hoffnung, Gelassenheit. So rum. Also wir verdrehen hier quasi Ursache und Wirkung, wird ausgetauscht. Das dritte Prinzip. Vor dem Danken kommt das Denken. Ein kleines Wortspiel. Wenn ich einen Buchstabe austausche im Wort Danken und das E statt dem A einsetze, dann komme ich auf das Wort Denken. Und das ist schon interessant, weil da besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Danken und Denken. Paulus beschreibt in Römer 1 einen gravierenden Denkfehler in Bezug auf Dankbarkeit. Ich lese euch mal diesen Text vor. Das sind ein paar Verse. Er schreibt hier, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Paulus beschreibt hier die fundamentale, das fundamentale Vorbeischrammen an dem Thema Dankbarkeit. Er beschreibt hier, wenn ich an Gott vorbeilebe, wenn ich Gottes Existenz leugne, dann reduziert sich mein Leben und mein Begriff der Dankbarkeit auf dieses hier zeitlich begrenzte und sichtbare und materielle. Was ist die Folge? Ich muss mich unheimlich anstrengen, dem Glück permanent hinterherzujagen. Ich muss permanent schauen, dass ich die Menge der Glücksmomente erhöhe, dass ich die Endorphinausschüttung ankurble. Da gibt's ja richtige Tipps mittlerweile, ja, in Büchern und Zeitschriften, damit man hier auch die Hormone irgendwie entsprechend in Wallung bringt, die Endorphine fließen. Im Endeffekt ist das ganze Ding aber unheimlich stressig. Es ist eine emotionale Achterbahn. Meine Gefühle geben mir den Takt vor. Und ich merke, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich nie zum ultimativen Ziel komme, zur Zufriedenheit, zum Glück, zur Dankbarkeit. Und dann ende ich in einer Resignation, in einem Frust, in einer Depression. Und das meint Paulus, wenn er schreibt hier, in ihren Herzen wurde es finster. Ja klar, weil sie Gott den Dank schuldig geblieben sind, weil sie Gott nicht einbeziehen. Und andersrum, positiv formuliert, wenn ich Gottes Existenz anerkenne und wenn ich ihn ins Zentrum meines Denkens stelle, verändert sich meine Wirklichkeit. Und das kann man sehr schön sehen an einem biblischen Beispiel. Da gibt's den Psalm 73. Kennt ihr vielleicht? Es ist ein Psalm von Asaf geschrieben. Asaf war einer der Top-Musiker im Alten Testament, der Psalmschreiber. Und er hat einen Psalm geschrieben, wo er sehr klagend unterwegs ist, also eine große Unzufriedenheit und Undankbarkeit ausdrückt erstmal. Und er beschreibt, dass Menschen, die Gott nicht kennen, beziehungsweise die Gott ignorieren, ja, die sagen, hier Gott ist für mich nicht relevant, das spielt keine Rolle, dass es den Menschen viel besser geht als ihm. Er sagt sogar, das ist ziemlich krass, ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt und jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Wow. Also, wenn das der oberste Lobpreiser des Volkes Israel raushaut, denke ich mir, sollte mal psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Also, dem geht's nicht gut. Und er beschreibt sehr lange, es ist ungefähr 2/3 des Psalms, dieses, wo er sagt, ich frage doch nach Gott. Ich versuche doch mein Leben nach Gottes Willen auszurichten. Ich bete Gott an. Hallo, wer betet Gott mehr an als ich? Ja, ich bin ständig im Tempel. Und mir geht's nicht gut. Mir geht's körperlich nicht gut. Mir geht's seelisch nicht gut. Das ist doch unfair. Und dann plötzlich gibt's einen Switch in diesem Psalm, eine Kehrtwende. Und dieser Asaf, der kriegt die Kurve. Und dann schreibt er am Ende dieses Psalms, dennoch bleibe ich stets an dir, an Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und der letzte Vers, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Völlige Kehrtwende. Der ist am Anfang in einer totalen Klage. Hier, mir geht's jeden Tag, ich stehe auf, mir geht's schlecht. Mir geht's nur schlecht. Den anderen geht's gut, die machen, was sie wollen. Die hier, ja, er beschreibt es dann. Und dann kriegt er diese Kurve. Warum kriegt er diese Kurve? Was ist passiert? Passiert ist, dass er sein Denken, und das ist dieses Denken kommt vor Danken-Prinzip, auf Gott ausrichtet. Und dass er Gott wieder in den Fokus seines Denkens stellt. Und er sagt, stimmt doch. Wenn ich bei Gott bin, wenn ich in Gottes Nähe bin, ist doch alles Glück da, was ich brauche. Dann ist doch meine Seele satt. Und das kapiert er. Und an der Stelle sagt er dann quasi, es ist gar nicht entscheidend, was ich an äußerlich wahrnehmbarem Glück habe oder bei anderen wahrnehme, sondern ich halte mich an Gott. Er ist mein Glück. Bei ihm finde ich Freude. Und er besinnt sich quasi drauf, was Glück wirklich ist. Und dann macht er diese Kehrtwendung. Ich finde es beeindruckend, weil man liest diesen Psalm und denkt, oh, das zieht einen richtig runter. Und dann plötzlich geht es hoch, zack, Wahrheit, Gottes Nähe zählt und Freude breitet sich aus. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass die Orientierung an dem, was für mich Wert hat, entscheidend ist, ob ich Dankbarkeit empfinde oder nicht. Und dann kommen wir zum wesentlichen Prinzip, was eigentlich der Kern der Dankbarkeit in der Bibel ist. Prinzip 4. Gnade und Dank sind untrennbar. Im Lateinischen gibt es ein Wort Gratia. Gratia heißt Gnade und Gratia heißt Dank. Ihr kennt es, wenn ihr nach Italien fahrt und ein Eis bestellt, sagt ihr Grazie. Das ist wahrscheinlich das einzige Wort, was ihr kennt, aber das kennen wir. Und genau, das heißt Dankeschön. Und Gratia bedeutet aber auch Gnade. Und ich finde es interessant, dass es ein und dasselbe Wort ist. Weil darin steckt dieser Kern des biblischen Verständnisses von Dankbarkeit. Wenn ich einmal erfasst habe, und zwar mit meinem Hirn und mit meinem Herz, was Gottes Gnade ist, dann kann ich nicht anders als dankbar zu sein. Und in Römer 11 steht genau das zusammengefasst. Sagt Paulus, denn alles kommt doch von ihm, von Gott. Alles lebt euch durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Und ihm gebühren doch Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Lob ist ein anderes Wort für Dank. In der Bibel kommt das Wort Lob viel häufiger vor als das Wort Dank. Aber das ist eigentlich deckungsgleich vom Inhalt. Also zu sagen, ich entdecke, dass Gott doch der Anfang, die Mitte und das Ende ist dieser Welt und auch meines Lebens. Und ich begreife die Unbegreiflichkeit Gottes und seine Größe und ich kann gar nicht anders, als ihn dankbar anzubeten. Und wenn wir dann weitergehen zu Jesus und in Johannes gucken, im Johannesevangelium, wo Jesus dieser Frau im Jakobsbrunnen begegnet und diese Frau schöpft Wasser. Und Jesus sagt, hier, ich habe Wasser. Wenn du davon trinkst, hast du nie wieder Durst. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und als er am Kreuz ist, sagt Jesus einfach den Satz, es ist vollbracht. Der Bernd hat diesen Satz letzte Woche auch in der Predigt schon zitiert, weil das so wichtig ist. Es ist vollbracht, es ist alles gut. Ich habe es gut gemacht, ich habe es vollendet, sagt Jesus. Ich habe den Weg zum Vater frei gemacht. Ich habe Erlösung gebracht. Und das ist diese Gnade. Und dann, jetzt brauche ich mal meine Requisiten. Das ist ein Riesenglas, manche nennen es auch Vase. Und ihr seht hier, wie würde das sagen, beschreiben, ist das Glas hier mit dem... Halb voll, halb leer. So, jetzt haben wir. Sehr gut, die Fronten sind geklärt. Also... halb voll, halb leer. Das ist so eine typische Metapher oft, wenn man zum Thema Dankbarkeit nachdenkt oder sich unterhält. Und dann kann man diskutieren, ja, der Optimist sieht eher das Glas halb voll, sagt, da ist doch einiges drin, kann man doch was mit anfangen. Der Pessimist sagt eher, nö, guck mal, ist noch Luft nach oben. Boah, das ist ja, also wirklich nicht ausreichend. Aber ganz ehrlich, wenn Jesus kommt, und Jesus sagt dieses, ich gebe dir dieses lebendige Wasser und erinnert euch an den Psalm 23, ich schenke euch voll ein, dann geht es nicht mehr um die Frage, ist mein Glas halb voll oder ist mein Glas halb leer? Ist mein Glas gerade vielleicht nur mit einem kleinen Bodensatz Wasser bedeckt? Sondern dann kommt Jesus und er sagt, ich fülle deinen ganzen Mangel auf. Ich fülle deinen Lebensbecher voll und zwar sogar so, dass er überfließt. Das ist der Unterschied. Und dann ist es nicht wesentlich, dass wir alles schön uminterpretieren, sagen, ja, es ist alles doch irgendwie schön, sondern Jesus sagt, ich sehe doch, dass da noch Luft ist und ich fülle das auf. Und er stillt sogar unseren Durst nach Ewigkeit. Unsere Seele sehnt sich doch nach Ewigkeit. Salomo schreibt es mal so, dass sich unsere Seele danach sehnt, ewig zu leben. Das ist in jedem Menschen. Und Jesus füllt auch diese Sehnsucht. Ewig zu leben. Wir haben eine Verheißung. Wir wissen, wir werden ewig leben. Und dann erweitert sich doch unsere Perspektive. Und dann sind es diese Wahrheiten, die in Philipper stehen, wo einfach steht, mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum. Und im Psalm 36 steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Die wahre Fülle des Lebens, die Quelle der Dankbarkeit kommt von Jesus. Die kommt von Jesus. Und das fünfte Prinzip, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Sich daran zu erinnern, sich darauf zu besinnen, auf diese Wahrheiten, das ist nichts Automatisches. Das Denken von uns als Menschen ist aufs Negative gepolt, sage ich mal. Wenn ihr euch mal analysiert, wie häufig drehen sich eure Gedanken um negative Dinge, um bedrohliche Dinge, Dinge, die euch Sorgen machen, Dinge, die euch herausfordern. Das ist weitaus mehr oft als dieses Huhu, Juppaidi. Ich beneide Kinder sehr an der Stelle, weil Kinder haben das noch irgendwie anders. Die können sich einfach über das Positive viel mehr freuen. Man kann das sehr einfach erklären, weil die negativen Dinge psychologisch einfach mehr Gefahrenpotenzial haben für uns als die positiven. Eine negative Sache, die kann uns einfach mehr gefährlich werden und deshalb müssen wir ihr mehr Aufmerksamkeit schenken. Das hat ja auch eine Logik. Das Problem dabei ist nur, dass unsere ganze Haltung, unser Herz immer so in den Keller fährt dann dadurch. Ja, weil mit dem, was du dich beschäftigst, das zieht dich mit in seinen Bann, in seine Atmosphäre hinein. Und David wusste das. David wusste das und deshalb schrieb er den Psalm 103, den kennt ihr bestimmt alle, und er schrieb, lobe den Herrn meine Seele. Also er befiehlt seiner Seele, Gott zu loben. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt kommt's und ich finde es krass, weil David hat vor Jesus gelebt, der hat Jesus nicht gekannt. Aber er schreibt, der dir alle deine Sünde vergibt, der heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wir müssen unsere Seele immer wieder daran erinnern. Es ist, das Leben automatisch läuft anders. Wir müssen uns da manchmal an den Haaren selber rausziehen und sagen, du Seele, lobe den Herrn und vergiss doch nicht, was Jesus für dich getan hat. Vergiss doch nicht, dass er dich hochgehoben hat, dass du Anteil hast an seinem Erbe, dass er dir Vergebung geschenkt hat, dass du Beziehung zu Gott haben kannst. Vergiss es doch nicht. Also es ist eine tägliche, manchmal sogar mehrmals am Tag eine Entscheidung zu sagen, ich will dankbar sein. Zum Schluss möchte ich euch noch drei kleine Impulse, praktische Impulse mitgeben, weil es geht ja auch darum, wie können wir das leben und was hilft vielleicht, in den Lebensstil der Dankbarkeit hineinzukommen. Das sind Dinge, die ich persönlich als hilfreich erlebe. Das kann bei euch vielleicht auch was ganz anderes sein. Ja, das sind nur kleine Impulse, sind keine Rezepte oder irgendwelche magischen Formeln. Der erste Impuls ist, bleib in Jesus. Bleib in Jesus. Oswald Chambers, den ich sehr schätze, ein Theologe, der ist auch schon tot, der schrieb mal, es gibt keine Lebensbedingungen, unter denen man nicht bei Jesus bleiben könnte. Es gibt keine Lebensbedingungen, unter denen man nicht bei Jesus bleiben könnte. Und er schrieb weiter, das Wesentliche am Christsein ist nicht die Arbeit, die wir tun, sondern die Beziehung, in der wir stehen. Die Beziehung, in der wir stehen. Bleib in Jesus, denn nicht wir produzieren Dankbarkeit. Ja, dieses Angespannte, das geht doch gar nicht, das ist doch ein Krampf. Der Heilige Geist, der produziert die Dankbarkeit, wenn er in uns lebt, wenn Jesus in uns ist, wenn wir die Beziehung zu Jesus pflegen. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin doch der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist schon krass. Ohne mich, ohne Jesus können wir nichts tun. Wir leben aus der permanenten Beziehung zu Jesus. Und dadurch, dass er dann in unser Leben hineinreden darf, im Alltag, ja, nicht hier nur sonntags im Gottesdienst oder zu auserwählten Momenten, im Alltag, dadurch verändert er uns, er verändert unsere Wahrnehmung, er verändert unsere Haltung, er verändert unseren Charakter. Und wie du Jesus in dein Leben einbeziehst, das kann ganz unterschiedlich sein. Da habt ihr alle unterschiedliche Erfahrungen. Ihr seid alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Ihr habt einen unterschiedlichen Tagesablauf. Bei mir ist es so, wenn ich zur Arbeit fahre, ich sage ihm, ich habe das Privileg, eine Dreiviertelstunde zur Arbeit zu fahren und wieder zurück. Ich habe mega viel Zeit jeden Tag, Lobpreis zu machen, zu beten, zwischendurch mal einen blöden Autofahrer auf der A45 anzuschreien, aber dann wieder zu beten und einfach diese Zeit zu nutzen. Und es geht auch nicht darum, dass wir, also die stille Zeit mit Gott und diese Qualitätszeit ist unheimlich wichtig, aber wichtig ist doch auch, dass wir unser Leben im ständigen Bewusstsein leben, dass Gott jetzt da ist, dass Jesus jetzt da ist. Und du sitzt vielleicht in der Schule, du sitzt in der Firma im Büro, du bist irgendwas praktisch am Arbeiten, du bist in deiner Familie. Jesus ist da. Wie cool ist das? Und wenn uns das bewusst ist, dann wird es viel fülliger und viel reicher. Wie oft bete ich in irgendwelchen Mitarbeitergesprächen, wo ich denke, oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Sag ich, Heiliger Geist, hilf mir. Gib mir Weisheit. Gib mir Gelassenheit. Gib mir die richtigen Worte. Gib mir Erkenntnis. Ich kann den Menschen nur vor die Stirn gucken. Und ich erlebe, dass so viel passiert im normalen Leben. Und das ist doch das Wunderbare, dieses alltagsnahe Wirken von Jesus. Prinzip 2 oder der Impuls 2, wie kann ich dankbar leben? Sieh das Gute. Und das ist jetzt schon so ein Punkt zu sagen, also das ist echt knackevoll, aber wenn das halbvoll ist zu sagen, nimm doch wahr, was in deinem Becher schon Gutes da ist. Du kannst morgens aufstehen, du kannst sagen, da zwickt's, da knirscht's, boah, ich bräuchte da wieder eine neue Matratze. Und eigentlich habe ich viel zu kurz geschlafen, schlecht geträumt. Und dann habe ich jetzt noch hier diese Aufgabe heute vor mir. Oh, ich habe gar keine Lust. Ja, du kannst so aufstehen, klar. Schön. Oder auch eher nicht. Oder du versuchst mal und es ist ein Training, das ist ein Üben. Das kommt nicht automatisch. Dass du mal aufstehst, stell dir deinen Wecker 2 Minuten vor der Zeit. Und nimm die 2 Minuten, wenn es möglich ist, zu sagen, was ist jetzt gut? Hey, ich bin aufgewacht. Ich lebe. Es ist schon cool, auch aufzuwachen. Es gibt dieses furchtbare Kinderlied, dieses Gute-Nacht-Lied. Ja, und morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Da dachte ich als Kind, ja, hoffentlich will er auch. Ich hätte schon Freude, noch weiterzuleben. Ja, aber zu sagen, hier, ich bin wach, ich lebe. Hey, ich kann vielleicht alle meine Gliedmaßen, meine Sinne gebrauchen. Ich kann heute lernen, ich kann wachsen. Ich weiß, Jesus ist da, der Heilige Geist ist in mir, egal wo ich jetzt hingehe. Ich habe ein warmes Bett gehabt heute Nacht. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Ich habe einen festen Arbeitsplatz vielleicht. Ich habe eine Familie. Es gibt schon sehr viele Dinge auch. Und sogar, und das ist die Krönung dieser Wahrnehmung, nimm das Gute wahr, sogar Dinge, augenscheinlich schlecht sind. In Römer steht, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das ist schon krass. Wenn du Gott zutraust, dass er so souverän ist, dass es sogar Dinge, die schlimm sind. Und ich sage nämlich nicht Dinge schönreden, das ist damit nicht gemeint. Dinge sind schlimm. Zum Beispiel Corona ist schlimm, ist doch der größte Mist aller Zeiten, da ist doch nichts Gutes dran. Ja? Wenn du krank bist, das ist schlimm. Wenn dir ein Traum zerplatzt in deinem Leben, das ist schlimm. Aber dann zu sagen, ich traue es Gott zu, dass er sogar diese furchtbare Sache in meinem Leben unter seiner Hand hat, und dass er die zum Segen werden lässt für mein Leben. Diese Erkenntnis ist unheimlich befreiend. Die ist unheimlich befreiend. Und du fragst dich vielleicht, ja, was ist das Beste? Also hier steht ja, die Gott lieben müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, wird dann alles gut? Ja, happy, clappy, hi, tai, tai, schalala, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich würde es mir wünschen, aber das Leben ist nicht so. Was heißt zum Besten dienen? Aus meinem Verständnis heißt zum Besten dienen Dinge, die uns näher zu Gott bringen. Dinge, die uns wachsen lassen. Dinge, die unsere Beziehung zu Jesus intensivieren. Das sind gute Dinge. Und wir wissen, dass wir auf die Ewigkeit zugehen. Und dass wir dieses Leben, dass es irgendwann vorbei ist. Und dann können wir sehr entspannt leben. Dann können wir sehr entspannt leben. Und wir können sogar im Frieden Gottes durch Situationen gehen, die uns beuteln, die uns emotional fertig machen. Wir können durch Ungerechtigkeiten gehen, die wir erleben. Wir können mit Menschen gelassen umgehen, die garstig sind. Ja, es fällt uns nicht immer leicht, aber boah, wir sind, das ist echt entspannend. Probiert es aus. Sieh das Gute. Und der dritte, letzte Impuls, sprich das Gute aus. Letzte Woche hat Bernd gepredigt, Worte haben Macht. Und es ist einfach so. Dein Mund kann segnen, dein Mund kann fluchen. Du kannst in deinem Reden das Gute in den Mittelpunkt stellen oder das Schlechte. Und das in Bezug auf dich selber, Bezug auf andere und in Bezug auf Situationen. Wie oft reden wir selber über uns schlecht? Vielleicht manchmal im Spaß, ist auch okay. Aber warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich? Gott denkt nicht schlecht über uns. Warum machen wir das? Warum reden wir über andere so oft schlecht? Das ist nicht Gottes Blick auf Menschen. Und wenn du das Gute in den Mittelpunkt deines Redens stellst, du hast da immer die Wahl, du hast da immer einen Spielraum, dann verändert sich die Atmosphäre. Probiert es mal aus. Und in dir verändert sich etwas, dein Blick auf Dinge verändert sich. Es geht wieder hier darum, nicht darum, Dinge schön zu reden, zu heucheln, etwas, was blöd ist, als gut zu bezeichnen. Das ist nicht gemeint. Aber zu sagen, ihr kennt es, ihr kennt Menschen, die fordern euch heraus. Mal als Beispiel, ich formuliere es jetzt mal pädagogisch, die fordern euch heraus. Ihr könnt anders sagen, die nerven euch. Die bringen euch an eure Grenzen. Fangt mal an, für diese Menschen zu beten. Dann geht es dir vielleicht am Anfang so, dass du sagst, oh. Ja, und dann betet bitte nicht und erlöse uns von dem Bösen. Also das ist zynisch. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist gemein, sagen, Vater, segne die Person. Und dann fallen euch Dinge ein. Segne die Person, dass sie in ihrer Funktion, in der sie ist, dass es gut macht. Dass sie dich kennenlernt. Ja, dass sie dich kennenlernt, Jesus. Und redet über die Person Gutes. Fangt da mal, probiert's mal mit einer Person. Sucht euch mal nächsten zwei Wochen einen raus, der euch echt herausfordert. Ein. Und fangt mal an, konsequent gut über diesen Menschen zu sprechen. Die Dinge, die wirklich gut an diesem Menschen sind. Und segnet ihn. Und analysiert mal, wie sich eure Beziehung zu dieser Person verändert. Und wie sich vielleicht sogar diese Person selber verändert. In Epheser 4, 29 steht, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Ui, anspruchsvoll. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Gebrauche doch Worte, die aufbauen, nicht niedermachen. Gebrauche doch Worte, die Barmherzigkeit und Annahme ausdrücken und nicht Verurteilung und Aggression. Und drück doch anderen Menschen deine Dankbarkeit aus. Hier, Wim hat es hier schon toll geübt heute Morgen. Ja, ich meine, beim Danken kannst du nicht viel falsch machen. Es kann höchstens sein, dass der andere das mitkriegt, sagt, oh, das, bei mir hat er sich nicht bedankt. Aber okay, damit müssen wir leben. Aber Danke zu sagen ist das leichteste und beste Gute, was man Menschen tun kann, Danke zu sagen. Das löst Dinge auf, das öffnet Türen, das ermutigt Menschen und übt es einfach ein. Ich habe mir das angewöhnt, das zu machen, auch im Beruflichen, ganz viel Danke zu sagen. Und es ist so ein Instrument von Aufbauen und Ermutigen und von Wertschätzung und von positivem Klima. Genau. Und im Endeffekt, und das lesen wir im Psalm 34, Schreibt David, ich will den Herrn loben alle Zeit und sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Drücke Gott gegenüber deinen Dank und dein Lob aus. Anbetung. Ein Lebensstil der Dankbarkeit bedeutet immer auch einen Lebensstil der Anbetung. Ich möchte noch mit uns beten und bitte die Musiker schon nach vorne zu kommen. Ja, Jesus, du siehst, wie sehr wir oft kämpfen mit diesem Prinzip der Dankbarkeit und auch mit diesen Wahrheiten, die du uns geschenkt hast, wo wir oft so drum ringen müssen und wo das uns so nicht zufliegt im Alltag. Aber da ist einfach was ganz Wichtiges und Wesentliches dran und es öffnet uns Türen, es befreit uns, es gibt unserem Leben Fülle und es gibt uns eine Perspektive. Ich bete jetzt, dass die Worte bei jedem, der jetzt hier die Predigt gehört hat, und die Worte, wo er gemerkt hat, dass es für ihn gerade dran ist und wichtig, dass du diese Worte jetzt versiegelst in seinem Herzen. Dass der Feind die nicht rauben kann, sondern dass diese Worte jetzt wirklich sich eingraben wie ein Samen in dem Herzen und Frucht bringen. Und ich möchte euch einfach segnen, dass das Thema euch begleitet, im Positiven begleitet, in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen. Und dass der Heilige Geist euch aufzeigt, welche Schritte konkret auch bei euch dran sind. Ich segne euch, dass ihr das Reden des Heiligen Geistes hören könnt für euer Leben und für die einzelnen Situationen, in denen ihr steht. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns wachsen lässt, dass du uns lehrst und dass du uns in alle Wahrheit führst, Heiliger Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst. Amen.